So, hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil von Homöopathie für Beginner. Vielleicht für die noch nicht genau oder vergessen haben, worum es geht. Wir haben im 2024 eine Beginner-Reihe gestartet. Und zwar auf eine Frage aus dem YouTube: Was würde ich nochmal anders machen, wenn ich nochmal neu anfangen könnte? Und da sind mir damals so viele Ideen gekommen, dass ich gedacht habe, komm, wir machen 4 Folgen draus. Dann haben wir das erste Jahr schon mal schön gestartet mit wirklich ein paar Sachen, wo auch eventuell Leute, die jetzt hängen geblieben sind am Adventskalender, nicht mit zu spezifischen Themen rausgehen, sondern ja, mit ein paar Tipps vom Opa Marvin erzählt vom Krieg. Von vor 12 Jahren, wisst ihr noch, als es keine Handys gab. So. Ist glaube ich nicht so, ne? Vor 12 Jahren hatte ich glaube ich schon eins. Also so ein richtiges Smartphone meine ich. Ist ja wurscht. Wir hängen uns jetzt daran ja nicht auf, sonst rede ich für eine Viertelstunde über irgendwas. Wir haben ja schon auch ein bisschen gesprochen über sozusagen, sag ich mal, Selbsthygiene. Das war glaube ich so der Teil 1, ne? Und das zweite war ja dann Materia Medica, Repetorisation, Fallanalyse und auch Anamnese. Heute möchte ich sprechen über Beratung und Begleitung vom Patienten. Ja, da dürfen wir jetzt natürlich auch, wenn Patienten zuhören, widersprechen. Aber ich glaube, der zweite Hauptpunkt oder vielleicht sogar, ich wage mich mal und lehne mich aus dem Fenster, glaube, dass 60% der Patienten bei einem Therapeuten bleiben, weil sie sich gut betreut fühlen. Jetzt mal von der Homöopathie aus. Natürlich spielt es auf lange Sicht auch eine Rolle, ob die Arzneien wirken. So. Aber ich hatte auch zu Beginn vor allen Dingen relativ viele Leute, die eine ziemlich gute Wirkung hatten mit der Homöopathie, weil ich ehrlich gesagt zu Beginn meiner Praxis jetzt doch deutlich besser war im Arzneimittelverschreiben als im Beratungsgespräche führen oder Leute wirklich intensiv begleiten, dass sie sich wohlgefühlt haben. Das war noch nicht so meine Stärke. Die trotzdem gegangen sind. Und ich habe mich lange gefragt, wieso ist das so, wieso bleiben die nicht bei mir, das Arzneimittel hat doch gewirkt, wieso kommen die nicht wieder, gibt natürlich auch da wirklich die verschiedensten Gründe. Ich habe auch festgestellt, dass ein großer Grund von Patienten ist, dass sie wirklich Homöopathie auch nach Jahren immer noch nicht verstanden haben. Also man merkt das im Gespräch, wenn man mal nachfragt, Entschuldigung, wieso sind sie eigentlich jetzt wegen der Krankheit, die gar nicht gekommen, ach, das kann Homöopathie auch. So, also das sind ganz viele Unklarheiten. Ein Grund ja, warum es diesen Podcast gibt, auch wenn ich immer mal wieder Witze mache darüber, dass ich glaube, nach der 350. Folge haben wir auch wirklich jeden hartnäckigen Laien abgehangen. Stimmt aber nicht. Ich kriege immer wieder E-Mails von Leuten, die den Podcast sehr, sehr schön finden. Das sind also mehr so zynische Witze über mich selber, die glaube ich gar nicht stimmen. Wir haben ja in der unendlich langen Silvesterfolge auch festgestellt, dass der Podcast weiterhin wächst. Und viele einfach mit dem Tempo nicht nachkommen und deshalb nachhören, was jetzt, glaube ich, dieses Jahr leichter wird, dadurch, dass wir die Samstagsfolge im Moment nicht haben und den Januarpause kann man also, glaube ich, gut aufholen. Und es gibt jetzt auch noch viele andere Podcasts und die kann man sich auch sehr gut anhören. Aber zurück, diese Patientenbegleitung und Patientenberatung, das sind Themen, die ich finde, darf man wirklich nicht vernachlässigen in der eigenen Praxis. Natürlich reicht es weder das eine noch nur das andere. Ich glaube, dass es insgesamt natürlich als Homöopath deutlich besser funktioniert, wenn ich mich einfach auf gute Verschreibungen verlasse. Da werde ich viele Patienten natürlich auch haben, als wenn ich mich jetzt nur aufs Beratungsthema verlasse und wirklich also nur Murks machen würde mit der Homöopathie. Ich glaube aber, selbst dann würde die Praxis mit den Jahren gut laufen, weil viele Leute, gerade auch austherapierte Leute, wo wirklich symptommäßig vielleicht auch dann von der Homöopathie gar nicht mehr so viel geht oder vielleicht auch mal länger Zeit nicht so richtig vorankommt mit seinen Themen, bis man wie eine Ebene tiefer auch gekommen ist, wo man wieder versteht, was überhaupt los ist, dass man in der Zeit jemanden braucht, der einen wie auch begleitet, vielleicht auch in einer Phase, wo es einem eben nicht so gut geht. Und weil wir heute zumindest mal in dem Gebieten, wo ich jetzt bisher gewohnt habe, immer einsamer wird diese Begleiterposition, Leute, die uns wirklich durch die Hölle begleiten, ist immer weniger der Partner, ist immer weniger die eigenen Eltern, sollten im günstigsten Fall nicht die eigenen Kinder sein, sind also grundsätzlich potenziell Freunde. Ich habe das Gefühl, dass so Freunde oder Freundschaften, wo man wirklich auch durch schwere Höllen durchgeht, das ist sehr selten geworden. Oder einfach die Patienten, die eben dieses Umfeld nicht haben, die finden sich dann sozusagen bei mir wieder. Es kann auch sein, dass man da eine falsche Wahrnehmung hat. Aber ich höre das auch so aus dem Freundeskreis weniger, wenn es da hart auf hart kommt, ist maximal nur der Partner da oder der Therapeut oder irgendein Coach, ne? Aber so Freunde, die dann da wochenlang, monatelang einem die Stange halten, das ist wirklich rar geworden. Oder wenn es so Leute noch gibt, dann sind die oft dann selber auch schnell rausgebrannt und keine, weil mit ihren eigenen Themen beschäftigt, dann auch keine Hilfe. So. Ich glaube, das ist eben eher ein Zeitgeist und auch nicht besonders positiv, ne? Also das ist schon eher kritisch zu sehen, dass das so ist, weil der Therapeut grundsätzlich ja einfach eine Begleitung anbietet gegen Geld. Ne? Also es ist ja wie eine Art Dienstleistung und ich weiß nicht, ob das nachher für unsere ganze Kultur die beste Idee ist, dass man sich nachher vom Therapeuten begleiten lässt als so ein Ersatzfreund. Aber wir haben natürlich auch Krankheiten und Zustände, wo es genau dann eine Fachperson braucht, wo natürlich auch Partner und Freunde gar nicht geeignet sind, so einen Prozess zu begleiten. Will ich jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, welche das dann genau sind. Das ist halt individuell. Ne? Manche brauchen es einfach bei einer Trennung und Liebeskummer. Vielleicht nicht gerade mega dramatisch ist, aber es gibt ja auch die schlimme Sachen oder schwere Krankheiten, wo dann oft das Umfeld auch wirklich überfordert ist. Und wir haben ja alle dann auch noch eigene Probleme. So. So, als Homöopath hat man wie eigentlich die Möglichkeit, weil, also ich will immer die anderen Naturheildisziplinen auch nicht so in Dreck ziehen. Ich hoffe, das versteht ihr auch richtig. Aber Homöopathie hat schon so eine Vorreiterrolle im den Patient ganzheitlich erfassen. Also es mag sicher auch noch gewisse Coaching-Bereiche geben, die wirklich auch Körper, Geist, Seele wirklich alles drei abdecken. Oder vielleicht so ein sehr extrem gut ausgebildeter anthroposophischer Arzt, ne? Der hat dann aber oft, wenn er nicht wirklich selbstständig ist, nicht die Zeit dafür, jetzt da stundenlang dem Patienten zuzuhören. Dann gibt es die hauptsächlich mit dem Gemüt oder mit dem Mental arbeiten, die den Körper nicht so richtig kennen vom Patienten. Dann gibt es Leute, die wie Osteopathie, Kranio oder TCM dann vielleicht eher körperlich gut kennen oder vom Ayurveda her. Ne? Aber diese wirklich Körper, Geist, Seele, dass man bis in die kleinsten Gemütsdetails vordringt, das soziale Umfeld nimmt bis hin zum kleinen C, potenziell ja alles wie kennenlernt, ist schon, soweit ich das überblicken kann, der Homöopathie, also sicher mal immanent, also es geht gar nicht ohne, aber da sind wir auch die Einzigen. Und als solches kann man auch als Homöopath wirklich so eine, ich nehme immer diesen gruseligen Vergleich, eine Spinne im Netz wirklich sein für den Patient, der zumindest so alle Fäden vielleicht nicht in der Hand hält, aber kennt und damit auch sehr, sehr gute weiterführende Ratschläge oft geben kann, sei das im Naturheilkundebereich, sei das im Psychologiebereich, sei das im Medizinbereich, sei das eben in den Alternativtherapien, die es sonst so gibt. Also als Homöopath lohnt sich das auch und das wäre so ein Punkt auf meiner Liste. Ne, was braucht es für eine gute Betreuung und eine Beratung? Bräuchte es einfach auch, dass man die anderen Disziplinen relativ gut kennt. Was hätte ich jetzt anders gern gemacht? Also ich hätte gern von Anfang an gewusst, wie wichtig es ist, dass man die Patienten auch wirklich begleitet und dass man sich auch Zeit nimmt dafür, einen Fall eben nicht nur auszufragen eine Stunde und dann schickt man ihn mit den homöopathischen Potenzen heim. Es gibt eine der ersten Folgen im Podcast, wie ich in der Praxis arbeite oder so heißt die Folge, weiß ich heute noch, wo ich beschrieben habe, dass ich in meiner homöopathischen Praxis, und das ist jetzt fast schon 5 Jahre her, zweigleisig fahre. Also es gibt bei mir eigentlich bei nahezu jedem Patient, selbst wenn der nur eine akute Grippe hat, mindestens, oder also als Voraussetzung, ne, dass überhaupt ein homöopathischer Patient ist, natürlich ein homöopathischer Arznei, so, plus mindestens ein Gespräch in einer Art von Beratung. Also sei das jetzt Coaching, sei das ein Reflexionsgespräch, sei das eine tiefergehende Diskussion, sei das irgendeine Art von Beratung oder Begleitung oder was der Patient eben noch so machen kann. Ich weiß, dass auch viele Kollegen das machen. Einige haben sich da sehr auf den Naturheilkundesektor spezialisiert. Ne? Die wissen dann sehr viel, welche Vitamine muss man noch einnehmen und welche Cerestropfen kann man dazu nehmen und was muss ich meine Ernährung noch ändern? Ne? Oder dann gibt es andere, die haben sich sehr stark aufs Coaching gemacht. Die machen dann mit dem Patienten noch, ich weiß nicht, Bodenanker und so weiter. Also da gibt es sehr viel Sachen, wo sich Leute auch spezialisiert haben. Bei mir würde ich sagen, ist es, und das kennen alle, die im Podcast jetzt schon lange hören, bei mir ist es sehr klar das Ursächliche. Also ich verbinde das auch immer mit dem Homöopathischen. Ich bin absolut überzeugt davon, dass all diese Ernährungsergänzung, Ernährungsumstellung, Ceres und all das, ne, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe das einfach bei mir ausgelagert. Ich habe einfach zwei Drogerien, wo ich die Leute schicke, die einfach fantastisch betreuen. So muss ich das nicht können. Und deshalb habe ich viel mehr Zeit, mich dann zu spezialisieren, eigentlich auf die Ursache. Also auslöserzentrierte Gespräche, auslöserzentrierte Therapie. Und damit, will ich heute nicht zu viel über den Auslöser reden, sonst rede ich eine Stunde wieder darüber, aber damit befähigen wir natürlich auch, sobald ich herausgefunden habe, warum ich krank bin und was für eine Reaktion darauf gefolgt ist, die mich immer noch krank hält, wenn ich die zwei Faktoren herausgefunden habe, dann habe ich natürlich eine Chance, wirklich nachher unabhängig zu sein. Nicht immer ist das dann so, dass es ein Mentalproblem ist. Das ist oft dann fälschlicherweise auch von mir oft angenommen. Passiert immer mal wieder, dass man eigentlich dann alle mentalen Themen irgendwie aufgelöst hat. Ne? Dann ist es mit der Mutter besser, mit der Schwester besser, auf der Arbeit besser, man schläft besser. Und all das Sozialthema rundherum ist besser, aber die körperlichen Beschwerden sind immer gleich. Und nachher kommt raus, keine Ahnung, ist ein Impfschaden oder Folge von unterdrückter Warzenoperation. Also nachher kommt irgend sowas raus, was man vielleicht jetzt auf den ersten Blick nicht so gedacht hatte und gibt dann plötzlich das Mittel auf das und stellt fest, ja, jetzt ist alles besser. Das heißt, unter Umständen hätte man sich vielleicht homöopathisch den ganzen Kram von vorher auch sparen können, sehe ich aber nie so, weil wir natürlich die Mentalthemen, die wir auflösen mit Homöopathie, mit Gespräch, die sind ja nie umsonst. Deshalb finde ich auch, dass immer gut auslöserorientiert zu arbeiten, weil selbst wenn ich ihm jetzt auf Anhieb nicht sofort mit seinem körperlichen Problem helfen kann oder eben zum Beispiel mit körperlichen Problemen, wegen denen er gar nicht gekommen ist, ne? Verdauung sollte sich verbessern, aber es hat sich jetzt nur Schlaf und der Heuschnupfen ist besser geworden, die Verdauung ist immer noch gleich, dann mag das zwar sein, dass der Patient dann trotzdem unzufrieden geht, sagt, ja toll, ich wollte aber nicht besser schlafen, ich will, dass meine Verdauung besser funktioniert. Das ist auch richtig so, darf auch gehen, aber es ist immer nachhaltig. Also wenn wir mit der Homöopathie ja die Lebenskraft dazu animieren, sich selbst zu heilen, und dann wird der Patient ruhiger, kommt mehr in seine Mitte, regt sich weniger auf, schläft besser oder was auch immer, ist das ja immer nachhaltig und wird nachher sicherlich die Verstopfung mindestens trotzdem positiv beeinflussen, indem dass man schon mal weiß, okay, daher kommt es auch nicht. Und nachher stellt man eben am Schluss fest, auch, darf man auch nie vergessen, dass vielleicht einfach ein medizinischer Grund ist. Ich hatte einmal einen Fall, nachdem ich eben mehrere Fälle sehr erfolgreich behandelt habe, von Kind dreht sich nicht rechtzeitig auf den Geburtstermin. Also Klammer auf, was ja eh schon bescheuert ist, diese rechtzeitig auf den Geburtstermin. Aber das machen wir jetzt nicht auch noch auf. Und das war eben wirklich eine Zeit, wo ich zwei, drei Fälle gerade hatte. Ja, Mittel gegeben, zwei Tage später hat sich Kind gedreht oder die Hebamme hat zweimal versucht, hat nicht funktioniert. Beim dritten Mal nach dem Mittel ging das dann so. Ne? Und beim vierten wollte sich das Kind einfach nicht drehen und ich war enttäuscht, die Patientin war enttäuscht. Ich habe dann meinen Supervisor gefragt, der hat dann auch noch gesagt, ja, komm, gib's nur das. Haben das noch gegeben, hat nicht geholfen. Und ich habe irgendwann gedacht, mein Gott, was ist hier denn jetzt passiert? Warum hilft denn nichts? Und bei der Geburt danach kam dann einfach raus, dass die Nabelschnur viel zu kurz war und das Kind sich dadurch gar nicht hätte drehen können. Da kann man jetzt natürlich viel diskutieren, ob jetzt da vielleicht noch ein anderes homöopathisches Mittel dann aus irgendeinem Grund besser geholfen hätte oder so. Aber die Nabelschnur zu kurz ist ja unter Umständen auch ein mechanisches Problem, was dann so ein Drehen unter Umständen einfach maschinell verhindert, ne, weil zu kurz. Kenne ich mich jetzt dann wieder zu wenig aus, ob das wirklich dann am Schluss auch immer so ist, aber das war so die offizielle Geschichte und da hat dann mein Supervisor gesagt, ja, manchmal gibt es auch Fälle, die sind einfach homöopathisch nicht lösbar. Und so ist es dann eben unter Umständen auch, ne? Patient ist gemütsmäßig besser, mental besser, der Schlaf ist besser, der Appetit ist stabilisierter, ne? So, aber die Verdauung wird nie besser und dann war sie zwar schon mal zum Arzt, aber wir schicken sie dann nochmal und plötzlich kommt doch noch raus, dass irgendwas mit den Darmschleimhaut nicht in Ordnung ist. Das kann dann unter Umständen eben dazu führen, dass man nochmal ein anderes Mittel eben verschreibt mit einer neuen Diagnose. Man kann aber da natürlich auch manchmal herausfinden, dass die Homöopathie auch an eine gewisse Grenze gestoßen ist, wo es jetzt wie auch eine andere Art der Therapie braucht. Nehmen wir jetzt vielleicht mal nicht diesen Darm, weil das ist nicht ein besseres Beispiel. Ganz oft sehe ich das bei bestimmten Bewegungsapparatthemen, wo die Homöopathie sehr, sehr gut helfen kann. Aber ab einem bestimmten Grad oder mit der Unterstützung von Osteopathie oder Kraniosakral wird so eine Sache unter Umständen zum Beispiel auch viel schneller und viel nachhaltiger besser, als wenn man es jetzt nur mit Homöopathie macht. Also auch da ist manchmal die Homöopathie nicht die einzige Therapie, die dann verwendet werden muss. Man kann da auch noch andere Sachen zu machen. Trotzdem ist das Ursächliche, was dann parallel läuft, trotzdem heilsam. Das war mein Punkt. Und deshalb finde ich diese Zweigleisigkeit heute noch sehr logisch und finde sie heute auch noch immer sehr praktikabel im Alltag. Und ich glaube, dass viele Patienten, die bei mir sind, das auch schätzen, dass bei mir in Anführungsstrichen tatsächlich ursächlich gearbeitet wird und dass es wie immer keine Kollegenschelte, ich will da gar nicht behaupten, ich könnte es besser als die anderen, aber ich höre das oft von anderen Praxen der Homöopathie, dass das wie gar nicht stattfindet. Also selbst wenn die Leute da homöopathisch ursächlich schaffen würden, teilen sie es ihren Patienten nicht mit, reden mit ihnen nicht drüber und dann kann der Patient wie nicht richtig mitarbeiten in der Praxis. Und das ist eben das, was mir am Anfang auch passiert ist, deshalb rede ich da auch drüber, dass ich am Anfang mit den Patienten einfach ein Mittel gegeben habe und gedacht habe, ja, reicht ja. Also ich habe ja jetzt ursächlich gearbeitet und Homöopathie würde schon richten. Und da stellt man halt fest, dass der Patient ja trotzdem einen eigenen Willen hat und eigene Gedanken und ja auch noch oft viel mehr Beschwerden als jetzt nur die eine. Und wenn man da noch kommt, auch natürlich viel mehr Zwiebelschichten als nur die eine, sodass wir ganz, ganz selten nur haben, dass ein Patient jetzt einfach ein Mittel braucht und dann ist er für immer geheilt. So, es braucht ja auch mindestens Wiederholungen und mit der Zeit in der Regel auch noch ein Mittel, was dann tiefer wirkt oder die Heilung komplementiert oder wenn wir es verstehen von den Archetypen, die wir kennengelernt haben im Podcast, dass sich verschiedene Schwerpunkte des Charakters zu verschiedenen Zeiten zeigen und so weiter. So haben wir natürlich nachher mit dem Patienten auch wie verschiedene Zeit, die wir überbrücken können, müssen. Und dass der Patient eben länger in der Therapie bleibt, das ist jetzt kein wirtschaftliches Ziel, was ich meine, dass er länger bleibt, damit er mehr bezahlt, sondern dass mein Patient wirklich über Jahre betreut. Aus meiner Sicht braucht es dort nicht nur gute Verschreibungen, sondern es braucht auch eine gewisse Art von Gesprächsführung. Und das wäre zum Beispiel was ich früher anders gemacht hätte, dass ich mich noch mehr auch in dem weitergebildet habe. Das war sicher auch meinem Alter und der Ausbildung geschuldet. Also nicht, dass ich jetzt die Schuld an die SAI geben will, so meine ich es nicht. Sondern, dass in der Ausbildung natürlich der medizinische Faktor der zweitgrößere war und jetzt nicht der psychologische. Das heißt, wir haben in der Homöopathie eigentlich gelernt, die erste und zweite Verschreibung gut zu tätigen, aber mit der dritten, vierten, fünften oder wie man Patienten über Jahre begleitet, das war jetzt nicht so ein Megathema in der Ausbildung. Ist es, glaube ich, auch immer noch nicht. Und Psychologie war ja dann wirklich, was wir im Unterricht hatten, mehr wirklich gezielt und nicht unbedingt jetzt, dass wir da epischer Breite gelernt haben, wie man Patienten gesprächsführungsmäßig wirklich begleiten kann oder wie man auch auf Fragen antwortet. Also man kriegt ja dann oft auch in der Praxis am Anfang sitzt man da und sucht irgendwie, ja, ist jetzt besser Wärme oder Kälte, wie ist es im Sitzen, Stehen, Liegen und wie war denn ihre Kindheit, als sie eine Mittelohrentzündung hatten, welche Farbe hatte denn da die Absonderung? Man ist irgendwie da so beschäftigt und plötzlich fragt der Patient irgendwas, wo man denkt, sorry, ich bin nur Homöopath, keine Ahnung. Und meiner Erfahrung nach sind die Patienten, haben die da wie einen anderen Anspruch. Also vielleicht jetzt an mich auch natürlich ganz konkret, weil ich seit Jahren so arbeite, dass die auch kommen und würde ich das auch einfordern, mich fragen, mich ganz konkret fragen nach Themen, wie sollen sie ihre Kinder erziehen, wie sollen sie ihre Beziehung führen, welche Ausbildung sollen sie machen, sollen sie mit dem Patient, mit dem Freund Schluss machen oder nicht, wie sollen sie mit dem Arbeitgeber umgehen. Also die Leute haben wirklich dann Alltagsfragen an mich, wo ich natürlich am Anfang dachte, keine Ahnung, bin ich nicht zuständig, weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich nur wissen, ob es besser Wärme oder Kälte ist. So. Und also erstmal ist es unglaublich befriedigend, auf diese Themen dann Antworten zu kennen. Und das na selbstverständlich, als Therapeut ist das keine Ja-Nein-Sache oder dass ich irgendwas empfehle, sondern dass man Reflexionsfragen stellt. Warum sind Sie denn unsicher mit dem Thema? Beispiel oder welche andere Position können Sie denn dazu einnehmen oder erklären Sie mir nochmal die Gründe, dass wir eine Pro- und Kontraliste zusammen machen. Also es gibt ja unglaublich viele Coaching-, Gesprächsführung-, Tools, die wir jetzt, ich bin ja Mentor für die Homöopathie, die wir dort auch nochmal in der Mentorenausbildung gelernt haben. Wie kann man so eine Gesprächsführung nochmal verbessern? Das hat mir auch wirklich nochmal sehr viel gebracht. Auf der anderen Seite auch, dass man gewisse Dinge auch dann lernt zu erklären. Also wie erkläre ich dem Patienten Angstkreislauf? Wie erkläre ich den Umgang mit Ohnmacht? Wie erkläre ich dem Patienten, wenn er jetzt eifersüchtig ist, was gebe ich ihm für Tipps, was hilft, ohne ihn zu sehr zu beeinflussen? Ist das überhaupt ein Patient, wo man jetzt Tipps gibt? Fragt man vorher? Macht man es einfach? Es gibt so, so viel zu beachten. Und da habe ich mich sozusagen zu spät in, also in Anführungsstrichen zu spät mit auf den Weg gemacht, dass ich das eben am Anfang auch dachte, ja komm, also gibt ja Psychologen dafür oder gibt ja andere Leute dafür, ich muss ja auch nicht alles können. So. Ist heute noch meine Philosophie, aber der Teil finde ich, der gehört zur Homöopathie dazu, weil dadurch, dass wir im Gemüt beim Patienten so viel fragen, fühlt er sich ja auch relativ schnell wie in so einer psychologischen Betreuung und Begleitung und hat deswegen, glaube ich, auch dann das innere Gefühl, so jetzt hat er 3, 4, 5, 6 seiner Wunden aufgerissen in der Kindheit. Jetzt muss er die auch irgendwie was dazu sagen. Ne? Kann ja, schön, sind sie missbraucht worden, ja, schön für sie. Ich gebe ihnen mal ein Mittel mit, dann wird das schon besser. Ne? Das sind ja unglaublich unbefriedigende Ergebnisse von so einer Sitzung. Und unter Umständen ist dann der Homöopath sogar noch überfordert damit. Also ich war das in meiner Anfangszeit mit so Sachen, war ich dann hart überfordert. Was soll ich dazu sagen? Darf ich dazu was sagen? Bin ich juristisch? Darf ich das jetzt überhaupt behandeln? Also ne, da war sehr mit mir beschäftigt und gar nicht so sehr mit dem Patienten. Und das natürlich fühlt der Patient sich dann einfach nicht gut betreut. Und das finde ich, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch in den alteingesessenen Homöopathiepraxen, die da schon seit 40, 50 Jahren arbeiten, vielleicht war das damals jetzt auch nicht so gefragt, weiß ich nicht, vielleicht auch gerade schon. Aber es wird selten unterrichtet. Ich kenne ja jetzt nicht viele Schulen, aber ich weiß, dass das keine Patientenbegleitung ist, jetzt nicht ein Riesenfach. Und ich finde, das sollte es sein. Ich habe ja schon gesagt, ich glaube, 60% der Leute bleiben über Jahre bei einem Homöopathen. Nicht, weil der jetzt mega gut immer die Mittel wechselt oder weil er genug Placebo gegeben hat oder ich weiß auch nicht, ne? Sondern weil sie sich dort gut betreut fühlen. Und das war auch eine Philosophie von Dr. Hughes. Der Beginn der Heilung kann bereits schon das anamnestische Gespräch sein. Das hat er allerdings mehr gemeint im Sinne von durch die Erkenntnisse, die der Patient hat. Also er hat ja Erkenntnisse. Dadurch, dass man ihm bestimmte Dinge fragt, dass man ihn mit den Auslöser konfrontiert, dass man vielleicht so einen roten Faden im Fall herstellt. Erst ist das passiert, dann ist das passiert und schauen Sie, das ist das Ergebnis Ihrer Krankheit, zumindest möglich. Dadurch hat er Erkenntnisse und ich glaube, das ist, was Dr. Hughes damit meinte, wenn er gesagt hat, das Gespräch ist bereits heilend. Ich wehre mich immer so ein bisschen dagegen, weil das eher, finde ich, unsere Kritiker darin unterstützt, weil die ja auch sagen, ja, die Globuli wirken ja nicht, es ist ja dieses tolle Gespräch. Jetzt weiß ich halt von vielen Sitzungen von mir von früher, dass das gar keine tollen Gespräche waren und die Mittel trotzdem wirken. Also aber es schadet ja echt nichts, auch noch ein gutes Gespräch zu machen. Das ist jetzt vielleicht auch nicht jedem gegeben, deshalb habe ich dafür auch wie beim letzten Mal einen guten Praxistipp. Und zwar der Praxistipp ist tatsächlich, sich ausführlichst und intensivst, weiß nicht, ob das zwei Wörter sind, die existieren, aber ich habe sie gerade sonst eingeführt, mit sich auseinanderzusetzen und seinen Themen. Und zwar auch gerne empfehle ich allen, die jetzt sagen, ich habe keine Themen, ich habe alle meine Probleme aufgearbeitet oder ich hatte auch noch nie Probleme und so. Ne? Auch denen empfehle ich, sich Kleinigkeiten rauszusuchen und dann zu möglichst vielen. Ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also, wir haben das ja in der ersten Folge vielleicht mal ganz kurz angesprochen. Oder ich weiß nicht, ob ich es drin gelassen habe, sonst sage ich es hier nochmal. Wir haben ja verschiedene Typen, wie wir Erfahrungen machen. Es gibt die setzen sich hin, lesen ein Buch oder hören einen Podcast. Dann gibt es die sehr aus der Intuition raus Sachen verstehen. Die hören das ein paar Mal, dann gehen sie so ein bisschen in sich, können das dann. Gibt es Leute wie ich, die müssen alles ausprobieren. Da gibt es Leute, die lernen am besten über so Beziehungen. Wenn sie eine gute Beziehung haben zu einem Therapeut, dann können sie da extrem gut lernen. Dann gibt es einfach Leute, die lernen das, wie soll ich das sagen, mehr über eigenes Denken. Ne? Die müssen jetzt nicht unbedingt da mega intuitiv sein oder lesen oder so, sondern die denken selber logisch zusammen. Oder wir haben dann Lerntypen, die, ja, sag ich mal, aus der inneren Weisheit gefühlt, da gibt es nicht viele, aber die so einfach schon hochbegabt mit so Themen einfach auf die Welt kommen. So. Gibt sicher noch mehr, aber das sind so die großen Unterteilungen, wie man eigentlich so auch Lerntypen unterteilt. Und deshalb spielt es natürlich jetzt eine Rolle. Deshalb würde ich jetzt den Empfehlung geben, also man nimmt irgendeines seiner Themen und geht zu möglichst vielen Therapeuten. Ne? Habt ihr mal ein Bewegungsapparat-Thema, geht doch mal zum Osteopathen, Kraniosakral, macht eure eigene Erfahrung. Ihr werdet dabei verschiedenste Dinge lernen. Deshalb bin ich der Ausprobiertyp. Aber das kann man auch mit Bücherlesen machen oder mit diesen Online-Kongressen oder so. Es gibt ja mehr Möglichkeiten, als jetzt wirklich persönlich auszuprobieren. Aber ich möchte auf den Punkt jetzt wirklich scharf machen. Also erstens, geh mit deinen Themen zum Homöopathen, sicher. Ne? Geh mit deinem Thema aber auch zu anderen Therapeuten und probiere andere Therapien aus. Selbst wenn sie dir jetzt nicht mega helfen, wirst du immer was lernen. Erstens, du setzt dich mit deinen Themen auseinander. Das ist schon mal extrem wichtig. Ich finde es immer sehr schwierig, wenn man als Therapeut dann so ein bisschen unreflektiert wird und alle anderen kennen seine Probleme, nur man selber nicht. Oder man selber hat so dieses psychotische Thema, ja, ich bin halt so, kommt damit klar. Ist auch gut, darf man auch. Aber erst, finde ich, wenn man sich auch wirklich mit seinen Themen auseinandergesetzt hat. Sonst erkennt man natürlich beim Patienten unter Umständen auch unreflektierte Leute nicht. Oder hat dann sie eine sehr, sehr distanzierte Haltung zum Patienten und dann ist so eine ganz intime Begleitung auch schwierig. Vielleicht will man das ja nicht, aber wenn man das will, glaube ich, ist so eine Auseinandersetzung grundsätzlich mit sich, dass man sich kennt und auch mal ein paar Sachen durchgearbeitet hat, sehr, sehr wichtig. Und man lernt, Punkt 2, dadurch eben auch andere Therapien kennen. Man war mal bei der Familienaufstellung, man war vielleicht mal bei der Quantenheilung, man war beim Kraniosakraltherapeut, man hat vielleicht mal einen Schamanen aufgesucht, man war mal bei der Hypnose. Und das sind die Erfahrungen, die nimmt einem keiner mehr. Und wenn dann ein Patient kommt, ist man dann auch nicht voreingenommen, hat vielleicht seine eigene Erfahrung, vielleicht war die auch nicht mega gut, aber man weiß, was ein TCMler so grob macht. Und wenn man denn sogar noch Erfolg hatte, kann man den sogar noch vergleichen mit dem eigenen. Vielleicht war das ja jetzt auch ein mega Gewinn. Das heißt, Punkt 3, was man sozusagen lernt, ist, also mein Punkt 1, ich lerne was über mich. Punkt 2, ich lerne was über die andere Therapie. Punkt 3 ist, ich lerne auch, dass es verschiedene Sachen gibt, die mir helfen, und zwar wo. Ne? Und man wird dann zum Beispiel auch, bin ich sicher, dass ihr die Erfahrung macht wie ich, dass man dann merkt, dass diese Tiefe, die die Homöopathie macht, wenn sie denn mal wirkt, die ist unvergleichlich, die findet man auch selten woanders. Ne? Also ich habe es nirgendwo anders gefunden bisher. Das vierte, was man lernt und was jetzt so ein bisschen das Thema ist von heute, ist, wie werde ich dort betreut? Ne? Also ich war bei relativ vielen verschiedenen Therapien und es gab nicht einen einzigen von denen, und da muss ich leider meinen homöopathischen Arzt mit 1 beziehen, der mich da betreut, niemand ruft mal an und fragt mir, wie es geht. Hey, wie hat meine Therapie geholfen? Geht es dir mit dem Thema auch besser? Willst du einen Folgetermin machen? Ist das wirklich besser geworden, was ich gemacht habe? Hat mich noch niemand gefragt. Und das zum Beispiel merke ich jetzt persönlich, und das ist natürlich hochindividuell. Ne? Vielleicht sagen jetzt die Hälfte von euch so, ein Glück ruft der nicht an. Ne? Vielleicht sagt aber auch die andere Hälfte der Zuhörer, denkt, warum denn eigentlich nicht? Ne? Ich würde gerne angerufen werden. So. Ist jetzt ein Beispiel, aber ich sage es nochmal allgemein. Wir lernen also, wie wir an anderen Orten betreut werden. Beim Arzt kennen wir es meistens. Bei anderen Naturheilpraktikern muss man halt ein bisschen ausprobieren. Und eben, ich finde auch nicht, dass man dort jetzt gehen muss, erst wenn der Arm ab ist. Also man kann da auch wirklich mit kleineren Sachen gehen und man hat mal ein paar Glaubenssätze aufgelöst. Schadet echt nicht. Ja, da macht man mal ein bisschen Glaubenssatzarbeit oder geht mal auf ein Seminar von der inneren Kindheilung. Selbst wenn jetzt da nicht der Mega-Durchbruch passiert ist. Man weiß, was das ist. Man hat es mal ausprobiert, hat auch wieder Teile an sich kennengelernt. So. Und merkt dann aber auch, wie man betreut wird. Und dann merkt man schon mal individuell, wie man vielleicht aber auch gern betreut werden würde. Und das ist ja dann doch was, eine Maxime, an die man sich richten kann. Die ist noch nicht so homöopathisch, aber das ist ja schon mal eine gute Voraussetzung. Ich versuche schon mal, Patienten so zu betreuen, wie ich selber gern betreut werden möchte. So. Jetzt können die Hardcore-Homöopathen sagen, ja, aber man kann ja Sepia nicht betreuen wie Pulsatilla, man kann ja Lycopodium nicht betreuen wie Thuja und man kann ja Sulfur nicht betreuen wie Phosphor. Absolut richtig. So. Aber es gibt natürlich so Grundsachen. Das ist ja was, wo wir auch in der Diskrepanz als Homöopathen immer stehen. Ne? Alle Menschen haben im günstigsten Fall 2 Arme und 2 Beine. Das heißt, es gibt gewisse Sachen, die sind bei Menschen nur einfach mal gleich. Dass die sich dann individuell voneinander unterscheiden, ist natürlich der wichtige Punkt. Das heißt, als Homöopathen sind wir für das zuständig, uns um diese Individualitäten natürlich zu kümmern, hauptsächlich, und nicht um die Standardsachen. Aber es gibt einfach Standardsachen, die nahezu bei allen Patienten gleich sind. Zum Beispiel, dass man sie respektvoll und freundlich behandelt und dass man sozusagen eine Atmosphäre schafft, wo sich dieser individuelle Patient verstanden fühlt. Dass sich jetzt Sepia unter ganz anderen Umständen verstanden fühlt als Thuja, Opium oder Apis oder Arnika, ist ja selbstredend. Ne? Jedem, der mit Homöopathie gearbeitet hat, versteht das ja sofort, dass wir eben nicht gleich sind und dass man mit Nux Vomica wirklich nicht so reden darf wie mit Calcium. Und andersrum schon gar nicht. So, deshalb ist sozusagen aber der Grund gleich, nämlich dass der Patient eben eine individuelle Betreuung braucht und zwar eine proaktive, wobei, Klammer auf, proaktiv auch heißen kann, dass ich mich aktiv zurückhalte. Ne? Also ich kann nicht jedem Pulsatilla-mäßig am Schluss umarmen und noch alles Gute wünschen und sagen, es kommt schon gut, ne? Ein bisschen trösten, das geht einfach nicht. Es wäre aber ein Fauxpas, wenn ich das bei Pulsatilla nicht möchte. Heißt das möchte? Nicht machen würde. Gibt es das Wort möchte? Glaub nicht. Nicht machen würde. Während man Nux Vomica nicht einfach 4 Stunden Anamnese machen kann und dann schickt man ihm die volle Rechnung, der kommt auch nie wieder. Während wenn man Sepia dann die ganze Zeit tröstet und ihr sagt, es kommt schon gut, oder Ignatia, wird man schnell feststellen, dass der Patient sich überhaupt nicht gut gefühlt hat. Wenn man Agentum nicht beruhigt und nicht gut betreut und nicht auch mal nachfragt, wird der sich nicht gut betreut fühlen. Das heißt ja nicht, dass er jetzt sofort nicht wiederkommt. Aber man merkt dann beim nächsten Mal, irgendwas ist nicht gut gelaufen. Wenn man bei Lycopodium zu viel bohrt, kommen die nicht wieder. Das ist jetzt natürlich auch nochmal individuell, wie bohrt man nach und so weiter. In den Details können wir uns natürlich jetzt endlos verlieren. Also über eine Podcast-Folge auch gar nicht zu bieten. Naja, das ist im Praktikum was man zeigen kann am Patienten, ne, dass man auch manchmal dann zeigt, sagt, na, wie hat sich der Patient jetzt mit meiner Betreuung gefühlt? Nicht gut, genau. Warum? Was habe ich falsch gemacht? Das. Also man lernt da dann unter Umständen auch, dass man vielleicht denkt, der braucht eine Arznei, stellt dann aber fest, ja, Pulsatilla kann es schon mal nicht sein. Also wir haben da ja wirklich die diversen individuellen Sachen, aber grundsätzlich zum Beispiel werden die Patienten in der Regel auf ihre Art und Weise trotzdem individuell sehr gern betreut. Also was ich zum Beispiel noch nie als Negativrückmeldung bekommen habe, wenn man das nicht übertreibt, ne? Also einen ganz normalen, dass man mal so nach zwei Tagen kurz nachfragt, wie ist es eigentlich gegangen mit dem akuten Husten, viel besser, super, danke, weiterhin alles Gute. Klar, wenn man da jetzt nochmal anruft und eine halbe Stunde Telefon macht und dann das alles nochmal verrechnet, obwohl der Patient sich von sich aus nicht gemeldet hat, dann wird das unter Umständen für gewisse Patienten ein bisschen übergriffig wirken. Oder wenn man jetzt ständig nachfragt, ne? Wenn man da alle 2 Tage wieder schreibt, und wie geht's, brauchen Sie noch was, sollen Sie noch mal einen Termin abmachen, so. Ne? Das wirkt dann auch unter Umständen übergriffig, wohingegen aber meine Feedback eigentlich immer ist, auch wenn ich dann nach 3-4 Wochen mal wieder Zeit habe und dann so meine Liste durchgehe von Patienten, wo ich gern wüsste, wie es gewirkt hat, wenn ich da kurz anrufe und dann eben auch nichts verrechne, ne? Sondern einfach, dass es wie mal nachfragen, wie geht's, ja, viel besser, also erstens stärkt es auch natürlich mich, weil ich denke, ah super, es läuft wirklich gut, die melden sich nicht, weil sie unzufrieden sind, sondern die melden sich nicht, weil es ihnen besser geht. Kann ich auch wieder meine Akte schreiben, da habe ich gute Follow-ups. Kann man ja vielleicht noch 2-3 Sachen nachfragen, was ist denn besser geworden? Aha, super, vielen Dank, schönen Tag noch. Und das wissen die Patienten in der Regel wirklich sehr zu schätzen. Das ist mal so ein Punkt, ne, was wir denn lernen, wenn wir auch selber eben unterwegs sind und merken, wie wir betreut werden, wie wir gern betreut werden würden und dass wir das dann in Individualität in die Praxis auch anwenden, finde ich wirklich eine sehr, sehr gute Sache. So, das Wort zum Sonntag. Okay. Ja, ich habe nicht auf den Tisch gehauen, um meine Aussage zu unterstreichen, sondern ja, mich gestoßen. Gut. Also das war ein wichtiger Punkt, mein Praxistipp. Gehe selbst mit deinen Themen ganz bewusst los und da hast du viele Punkte, die man dabei lernen kann. Aber der wichtigste Punkt jetzt für heute, Betreuung, Patientenbetreuung ist, wie würde ich gern betreut werden, was hätte ich gern? Und am Anfang muss man ja nicht dann zu 1000 Therapeuten rennen, man kann ja erstmal Erfahrung sammeln mit den eigenen Homöopathen, wenn man vielleicht noch Student ist, kann man das ja auch schon machen, dass man eben schaut, wie werde ich aktuell von meinem Homöopathen betreut, was finde ich gut, was finde ich nicht gut, was würde ich gern anders machen, wo würde ich vielleicht einen Schwerpunkt drauf setzen. Und da sozusagen Praxistipp Nummer 2, der ein bisschen entgegengesetzt ist, dafür aber nicht die homöopathische Arbeit vernachlässigen. Also wir haben auch Kollegen, und auch das ist wieder nicht zu werten, aber das ist etwas, was ich jetzt den Studenten nicht raten würde, ist, die eigentlich inzwischen mehr Psychologie machen als Homöopathie. Also ich habe ein paar Kollegen, da weiß ich, die reden eigentlich mehr mit den Patienten, als dass sie wirklich noch homöopathische Mittel suchen und fragen und machen mehr so eine Art Coaching-Praxis daraus. Das ist auch sicher sehr gut. Ich will das gar nicht bewerten. Aber das, finde ich, kann man sich aufheben, wenn man mit der Homöopathie so sattelfest ist, dass man vielleicht jetzt auch nicht mehr jedes Mal eine Stunde braucht, um die Arznei rauszufinden, dann kann man das machen. Aber die Stärke der Homöopathie liegt ja trotzdem auf ihren Arzneimitteln und eben nicht aus der Gesprächsführung, was ja mal salopp gesagt jeder andere auch machen kann, der eine Ausbildung hat. Aber die anderen, die eine Ausbildung im Coaching und Patienten begleiten, Menschen begleiten haben, können halt keine Homöopathie. Und das sollte doch immer unser Spezialgebiet sein, und das sollte man auch wirklich gut pflegen. Also nicht den Schwerpunkt auf die Patientenbegleitung setzen, was so ein bisschen natürlich widersprüchlich ist zu dem, was ich am Anfang gesagt habe. Aber ich finde, das sollte ein Homöopath ausmachen, dass er deutlich besser ist im Arzneimittel verschreiben als in der Gesprächsführung. So, wenn man beides kann, super. Ne? Wenn nicht, dann bitte einfach gute Homöopathie machen und dann an der Gesprächsführung arbeiten. Ist natürlich nicht der einzige Tipp, wie man das jetzt lernen kann. Ich habe ja auch immer mal wieder ein Buch vorgeschlagen. Brian Kaplan, wo steht's? Die Kunst der homöopathischen Fallaufnahme. Ist schon x-mal vorgeschlagen im Podcast. Ein gutes Buch. Klein und fein. Aber es gibt ja auch x andere. Ne? Man kann, so wie ich, dann zum Beispiel Zusatzausbildung machen. Ich habe diverse Zusatzausbildungen in Patientenbegleiten gemacht. So, ne? Das könnte man machen. Man kann Bücher lesen, man kann andere fragen, man kann im Praktikum gehen, man kann hospitieren, auch bei anderen Leuten, die jetzt nicht Homöopathen sind. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, was man machen kann, um dieses Thema von Gesprächsführung zu lernen, ohne vielleicht jetzt auch gerade eine riesige Ausbildung nebendran zu machen. Die sind ja auch immer recht teuer und lang, wenn man die richtig machen will. So gesehen ist das nicht die einzige, aber mein Praxistipp ist, weil es so wie mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägt, selbst relativ häufig in Therapie gehen, auch gerne in Präventionstherapie, also mal eine Eheberatung machen, wenn es noch gut läuft. So, dann lernt man das alles kennen und lernt auch gerade, wie man denn unter Umständen, wenn euch das auch mal passiert, dass plötzlich sagt, ach, wir fühlen uns so gut betreut, individuell, können wir nicht mal zu zweit kommen? Und man denkt, okay, wow. Keine Ahnung, wie man das macht, mit wenn jetzt ein Ehepaar kommt und sich dann da vor einem streitet. Und dann ist es halt gut, dass ich das schon x-mal in meiner Ausbildung, obwohl das jetzt nicht mein Kernthema ist, x-mal machen musste zum Üben, ohne dass ich jetzt da eine mega Ausbildung hätte. Aber dass man diese Gesprächsführung schon mal geübt hat, macht dann natürlich einen riesen Bonus für, wenn es da mal soweit ist. Das andere ist so ein bisschen jetzt deeper, da werden wir nicht so viel Zeit drauf verwenden. Ich überschreibe das mal mit dem, ich finde, und das ist jetzt sehr Geschmackssache, das ist wirklich meine persönliche Marvin-Art, ich finde, wenn man zu einem Patienten Ja sagt, und das sagt man, indem man ihn aufnimmt. Also ein Patient fragt an, kann ich zu Ihnen als Patient kommen? Und man sagt Ja, finde ich, und das ist jetzt nicht eine Erwartung oder eine Verpflichtung. Das ist einfach mein persönlicher, wie ich das handhabe. Wenn ich Ja sage, dann sage ich Ja zu dem, dass ich mit dem Patient, wenn er das will, durch die Hölle gehe. Also andersrum gesagt, der wird mich auch nicht mehr los, außer er geht. Und das meine ich nicht im Sinne von Klette, dass ich jetzt mich an ihn klette, sondern wenn er mich, das ist jetzt nicht ganz true, ne, aber sag ich mal, potenziell, wenn er mich nachts um 2 anruft, bin ich da. Das ist jetzt mit 3 Kindern und einer Frau ehrlich gesagt einfach nicht machbar. Das heißt aber nicht, dass nicht die Bereitschaft da wäre. Und es gibt immer wieder Patienten, denen sage ich, heute Nacht lasse ich das Handy an, rufen Sie mich an. Ne? Normalerweise geht das nicht, weil ich muss schlafen. Oder die Kinder müssen schlafen oder die Frau muss schlafen, dann kann ich nicht nachts telefonieren und schon gar nicht in die Praxis kommen. Ich bin ja kein Akutspital. Aber es gibt genug Patienten, denen ich das immer wieder auch anbiete und wo wir dann wirklich nachts um 2 zusammen durch die Nächte durchgehen, und das ist einfach unglaublich unbezahlbar. Ne? Auf eine andere Art kann ich die Rechnung gar nicht stellen, wie viel wert das ist. Ne? Auf der anderen Seite will ich es auch nicht. Und soll es auch nicht darum gehen. Ne? Homöopath wird man aus meiner Sicht nicht wegen dem Verdienst, sondern Berufung, aber auch ein anderes Thema, gehen wir jetzt auch nicht drauf ein. Aber dieses durch die Hölle gehen ist etwas, was Homöopathie eben dann auch auf allen Ebenen bietet. Also haben die Patienten eine Hausapotheke, dann kann man tatsächlich medikamentös mit ihnen durch die Hölle, zumindest durch eine akute, ist man dann recht gut aufgestellt. Man kann ihnen in der Nacht wirklich viel helfen, schon x-mal gemacht. Wir hatten eine Zeit lang auch wirklich 24 Stunden Notverdienst, haben wir dann auch schnell wieder abgeschafft, weil Praxis zu groß für das und wir nicht mehr geschlafen. Aber es gab es auch noch. Und da habe ich x Nächte auch mit Patienten durchgestanden, alle Stunden telefoniert. So, das geht, ne? Man kann medikamentös durchstehen. Man aber allein schon die emotionale Stütze oder die Sicherheit, die die Patienten haben, dass sie anrufen könnten, das allein macht schon so viel aus, weil sie ja dann auch nicht nachts um 2 ausrücken müssen, um irgendwie auf einen Notfall zu fahren ins Spital. Und nachher sagt er, ja, er hat ein bisschen Husten, nehmen Sie ein bisschen Algae vor und dann ist auch wieder gut. Da wird ja nicht um sie gekümmert, sondern als Homöopath in Anführungsstrichen kümmert man sich ja tatsächlich. Man fragt nach, was ist gewesen, wie geht's jetzt? Man fragt nach einer halben Stunde nochmal nach, wie geht's ihr jetzt? Auch schon viel besser, sehr gut, jetzt geben Sie noch weiter. Ah, jetzt gibt's wieder Rückfall. Okay, wir schauen, dass Sie es in Wasser aufgelöst haben. So. Also man kann ja wirklich viel machen. Das andere ist, dass ich schon ein paar Mal, vor allen Dingen bei Jugendlichen oder jungen Erwachsenen, gemerkt habe, dass die wirklich gerne jemanden an ihrer Seite haben, der mit ihnen auch durch dick und dünn geht. Die haben sich vielleicht jetzt im Moment von den Eltern losgelöst und sind so ein bisschen in ihren eigenen Themen gefangen und brauchen jetzt jemanden, der einfach für sie da ist. Und da habe ich auch immer zum Teil auch meine private Nummer rausgegeben oder gesagt, komm, schreib mich über Instagram an, wenn was ist, mach mir Sprachnachrichten dort. Na, ich bin da für dich und habe mit mehreren Patienten das auch jetzt schon durchgemacht, dieses wirklich teilweise über Wochen täglichen Kontakt gehabt und ich bin dann immer anwesend. Das ist wirklich Geschmackssache und es ist sicherlich nicht, dass alle jetzt sagen, oh ja. Und es gibt auch glücklicherweise nicht so viele Patienten, die das wirklich wollen. Das ist nur gut, weil könnte ich gar nicht bieten natürlich. Nur wenn das 10, 12, 13 Leute in Anspruch nehmen, mache ich den ganzen Tag nichts anderes mehr. Und dann wäre ich sozusagen auch gezwungen, Rechnungen zu stellen, weil ich das nicht alles gratis machen kann. Dann mehr, ne? So tragen es ja im Prinzip die anderen mit. Aber das finde ich persönlich ist noch was, was auch mit dem Ideal der Homöopathie, wie wir es an der Essay bekommen haben, auch mit einhergeht, was vielleicht auch dazu führt, dass immer so viele von den Kollegen im Burnout sind. Na, jetzt muss man wirklich auch aufpassen mit der Einstellung und man darf das, glaube ich, auch nicht zu persönlich nehmen, im Sinne von, ich muss jetzt als Marvin dort wie so eine Art Freund nachts um 2 für jeden dabei sein und darf auch nichts verrechnen. Das meine ich gar nicht, ne? Das ist sehr ungesund. Aber dass man sozusagen potenziell dafür parat ist und dann auch partiell das dann mit den Patienten macht, ist unglaublich viel wert. Also natürlich könnt ihr vorstellen, mit Patienten, die ich durch die Hölle gegangen bin und das funktioniert hat, die wird man auch nie wieder los. Weil die Betreuung natürlich auch in der Regel nirgendwo anders bekommen, was auch oft in der Sache liegt. Also ganz wenig Therapien sind ja wie die Homöopathie geeignet dafür, einen Notfalldienst anzubieten. Also was soll der, ich sag mir jetzt ganz platt, was soll der TCMler mit seinen Nadeln machen? Ja, stechen Sie sich mal selber hier? Also der kann ja gar keinen Notfalldienst anbieten, außer er hat wirklich nur eine 24-7-Praxis, wo man dann einfach vorbeikommen kann. Oder auch der Kraniosakraltherapeut. Ich meine, was soll er machen? Es gibt ja dann noch die Energieunterstützer, ne, die dann Energie- und Fernbehandlungen machen und so, die dann schon eher. Die haben aber dann oft ja diese medikamentöse Möglichkeit nicht. Und wenn die jetzt mit der Energiebehandlung über die Ferne das nicht lösen können, da kenne ich mich ja zu wenig aus, was da möglich ist und was nicht. Aber da ist Homöopathie natürlich mit so einem Aconitum und einem Apis richtig gegeben, ne, viel direkter und viel schneller und auch sofort spürbar. Und sofort auch merkbar, was ich sicher bin bei diesen ganzen, ich weiß nicht, wie heißt das, Reiki und so. Na, wenn man das richtig kann, ist das wahrscheinlich genauso. Ne? Kenne ich mich aber nicht aus, sage ich lieber nichts drüber. Aber bei Homöopathie, ne? Das eignet sich ja auch dafür. Und auch der Arzt kann ja jetzt seine Antibiotika nicht per Post schicken oder sagen, ja, haben Sie mal 3, 4 Antibiotika daheim, jetzt nehmen Sie mal die anderen. Ne? Also da sind wir natürlich auch prädestiniert für. Und deshalb finde ich, ist das auch ein Zweig, den wir auch abdecken dürfen und können. Und auch sollten, für den Patienten wirklich da zu sein und so auch wirklich eine Patientenbegleitung über Jahre, die ja bei Homöopathie dann eben auch möglich ist, weil wir ja Mittel haben, in der Kindheit bis hin ins hohe Alter, bis sogar zur, jetzt muss ich das richtige Wort finden, ich weiß nicht, Sterbebegleitung, ist das richtig? Bin ich immer unsicher, was man da sagen darf. Also man einfach noch homöopathisch begleitet, auch in den Terminalstadien, ne? Solange man es juristisch darf, ist das potenziell von den Mitteln her möglich. Und selbst wenn man nicht mehr heilen kann oder eine so schwere Krankheit hat, die jetzt mit Homöopathie im Moment oder gar nicht besser wird, kann man den Patienten immer noch begleiten und steigert damit ja enorm seine Lebensqualität. Und deshalb finde ich, ist bei Homöopathie auch wichtig, dass man den Patient auch wie so betreut, dass er sich auch theoretisch ein Leben lang wohlfühlt bei einem. Ich glaube, die Schattenseite davon, die ist mir auch schon oft passiert und das ist der letzte Punkt für heute, ist, dass ich dann, weil man natürlich auch dann viel mehr vielleicht auch investiert als andere und dann eben wirklich mit ein paar Patienten da Nächte durchgemacht hat und ich sage mir jetzt ganz direkt im Podcast sich den Arsch aufgerissen hat, so, vielleicht dann auch nicht jede Minute abgerechnet hat und denkt, ja komm, ist gut, ne? Ist auch nicht so mega gut gelaufen, verrechne ich mal nicht, erzähle das Telefon, so, und dann wird es auch besser und dann melden sich die Patienten nicht oder gehen nach ein paar Jahren dann doch weg, wo man denkt, so, das war am Anfang auch, dass ich das sehr persönlich genommen habe, wenn Patienten weggegangen sind zu anderen und das hätte ich auch gern früher im Griff gehabt, dass ich das nicht persönlich nehme, dass sozusagen dieser Einsatz, den persönlichen Einsatz, den ich bringe, dass der wirklich auf einem professionellen Niveau bleibt und ich dort das nicht vermische mit Freundschaften. Was nicht heißt, dass das nicht parallel existieren darf. Also ich darf Freunde haben und für die professionell da sein, auch nachts um zwei, aber das ist dann was anderes. Ne? Das ist dann kein freundschaftlicher Dienst, sondern es ist eine professionelle Dienstleistung. Deshalb auch wird ja auch bezahlt. Aber dass sozusagen das Weggehen des Patienten ist nicht dasselbe wie einen Freund zu verlieren. Und am Anfang ist mir das oft so vorgekommen, dass ich gedacht habe, jetzt habe ich doch alles gemacht. Warum reicht denn das immer noch nicht? Warum bleibt denn der Patient nicht? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man das aber nicht verwechselt, weil man selber sozusagen bereit ist dafür, mit dem Patienten durch dick und dünn zu gehen und sagt, ich begleite die, wenn es sein muss, bis in den Tod. Das heißt aber nicht, dass der Patient andersrum das auch machen muss. Wenn jetzt wahrscheinlich viele sagen, ja, ach nee, wirklich. Ne? Aber mir war das eben am Anfang der Praxis nicht klar und ich bin sicher, es gibt noch andere Leute, die das dann auch so persönlich nehmen würden unter Umständen oder die es persönlich nehmen, wenn der Patient nicht mehr kommt. Sei das in dem Thema, was wir als erstes besprochen haben, ne? Ich muss immer das richtige Mittel geben, ich muss immer alles richtig machen. Oder sei das von der Persönlichkeit, ah, ich hätte doch besser beraten sollen oder vielleicht hätte ich doch noch das oder wenn ich mich jetzt dann noch nachts gemeldet hätte oder bla. Ne? Das hätte ich gern früher gewusst, dass das einfach nachher auch seltenst persönlich ist. Also es gibt sicher ein paar Patienten, die wirklich dann aus persönlichen Gründen nicht mehr kommen. Aber sehr viele, wenn man dann auch ein bisschen nachhakt und man nachfragt, merkt man, ja, es sind ein Bequemlichkeitsgründe oder, aha, das ging mit Homöopathie auch. Ah ja, der Homöopath war einfach jetzt näher dran. Ich habe gedacht, da wechsle ich so. Ne? Also das ist dann auch gar nicht immer so persönlich, wie man meint. Und selbst wenn, ist das im Prinzip am Schluss wie mit Freunden oder Beziehungen. Wir können halt nicht zu 1000 Leuten, ich weiß nicht, wie groß eure Praxen sind, aber bei mir sind es immer so grob 1000 Leute, die aktiv sind. Können wir ja nicht eine freundschaftliche Beziehung pflegen. Also ist ja absurd. Ne? Insofern ist es auch normal. Ne? So wie wir im echten Leben nicht 1000 Freunde haben, haben wir halt auch nicht 1000 Freunde als Patienten und die kommen und gehen halt. Das ist wahrscheinlich den Leuten, die jetzt nicht so hoch emotional wie ich Homöopathie betrieben haben und das vielleicht auch immer noch ein bisschen zu viel machen. Ne? Vielleicht denken die auch, ja, wovon redet der? Keine Ahnung, dann gehen sie halt, dann kommen sie halt, was soll's. Ne? Aber ich verbinde mich oft so sehr mit den Patienten, auch emotional, dass für mich das dann oft auch, ich habe das ein paar Mal gesagt, ne, dass ich eigentlich oft gefühlt auf eine professionelle Art jeden meiner Patienten liebe. Und das ist natürlich nicht romantisch gemeint oder schon gar nicht sexuell und nicht, dass da jetzt irgendwann denkt, ne, sondern dass es auf diese professionelle Art und Weise finde ich einfach die Individualität von jedem Patienten so liebenswert und schön, dass ich auch wirklich bereit bin, für jeden da die extra Meile zu gehen. Und das finde ich schön, auch vor allen Dingen, weil ich gern so arbeite. Ihr kennt mich ja als großen Egoisten. Ne? Ich mache den ganzen Tag nur, was mir Spaß macht. Und mir macht es eben Spaß, Leute durch die Hölle zu begleiten, wenn es ihnen wirklich schlecht geht, auch da zu sein und mit ihnen dann zusammen auch wirklich jemanden zu haben, der da nicht wegbricht oder aufgibt oder irgendwas. Das gibt es alles bei mir nicht. Ne? Solange der Patient kommt, werde ich alles für ihn geben. Und ich finde das etwas, was die Homöopathie bieten kann. So wäre das auch ein Alleinstellungsmerkmal von der Homöopathie. Und das könnte unter Umständen dann auch, wenn du Anfänger bist, deine Praxis zwar die anstrengend machen und vielleicht auch mit einigen dramatischen Szenen beglücken, aber es wird sich rumsprechen und das wird Patienten bringen, die sich dann unter Umständen vielleicht auch bei anderen Homöopathen selbst auch nicht so gut betreut fühlen, weil sie genau das suchen. Ein Homöopath, den sie einfach dreimal am Tag anrufen können, der da nicht genervt ist oder irgendwie sagt, ja, keine Ahnung, machen Sie einen Termin, ne? Sondern der wirklich da ist und auch Zeit hat. Ne? Das heißt, man darf auch die Praxis nachher so planen, dass man Zeit hätte, wenn dann mal 13 Patienten täglich Hilfe brauchen, dass man denn nicht, keine Ahnung, ne? Zum Beispiel abgelenktes mit Podcast machen, anstatt Patienten zu betreuen. So, enden wir mit einem Gag. Ganz schön lange Folge. Ich bin gespannt, ob ich alle meine Punkte durchgebracht habe, ob euch das verständlich war. Es war relativ viel, so ja, das machen wir nicht zu Ende, das machen wir auch nicht zu Ende, aber ich hoffe, dass alle meine Punkte wie klar geworden sind. Begleitung und Betreuung des Patienten, da hätte ich gern früher gewusst, eben was wir für Möglichkeiten haben, was auch wichtig ist, was die Patienten auch nachher wollen. Und der homöopathische Teil, der ist natürlich darauf dann gewachsen, dass man manchmal auch Mittel, ist mir öfter schon passiert, dass man Mittel auch erst erkennt, wenn man zum Beratungsteil übergeht. Man denkt, ah, das ist Silicea, dann fängt man an zu beraten und merkt innerhalb der Beratung, nee, wahrscheinlich nicht. Also man kommt mit der Zeit auch dahin, dass man die einzelnen Patienten dann natürlich auch anhand der Gesprächsführung zumindest grob erkennen kann und dann auch mal den einen oder anderen Fehler noch korrigieren kann, bevor man die falsche Arznei gewählt hat. Und das ist natürlich am Schluss sehr faszinierend, dass man mit der Homöopathie wirklich dann auch eine individuelle Betreuung und Begleitung machen kann. Also keine standardisierte, sondern Nux Vomica eben anders betreut als Sepia. Ich hoffe, euch hat die Episode gefallen. Wir machen noch eine in der Reihe. Die wird sich ums Praxismanagement, also ein bisschen technischer, drehen. Da wünsche ich euch dann viel Freude. Aber wenn ich mich nicht irre, kommt dann nächste Woche erstmal nochmal wieder ein Interview. Alles Gute, bleibt gesund und bis bald. Tschüss!